Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Wir sitzen hier zusammen. Wir haben uns überlegt, wie sitzen wir? Das Sofa hat ein Problem. Die Fernsehprofis, gestern saß ich mit einem Fernsehprofi hier, die sitzen dann so. Und dann kann man gerade sitzen, man kann wahrscheinlich auch besser atmen. Wir können gleich über Atmen sprechen, das ist nämlich
aber
Teil des...
Ist aber also ich unbequem. Lümmel lieber eigentlich.
Wir haben ausgemacht, wir lümmeln. Also es ist nicht disrespectful, wie der Brite sagt. Nein, wir müssen hier lümmeln, man kann eigentlich nicht sitzen. Es gibt eine schöne Stelle in dem Buch, da gehst du zu einer Schauspiellehrerin, weil du lesen möchtest. Mhm. Bei deinem ersten Buch hat jemand für dich gelesen. Kollegen haben für dich gelesen, weil du hattest Angst zu lesen. Ist ja, wie wir jetzt wissen, nichts Neues und nichts Erstaunliches. Also die Kollegen lasen für dich und dann hieß es aber, das nächste Mal geht es nicht, du musst selber lesen, Franziska. Dann bist du zu einer Schauspiellehrerin gegangen und die hat einen super Tipp gegeben, den ich toll finde. Man merkt es auch, ich bin so ein bisschen gerannt, ich war noch auf der Toilette, ich bin noch ein bisschen außer Atem. Der Witz ist, auszuatmen, bevor man spricht.
Ja.
Erzähl mal diese Technik, das finde ich ganz toll.
Ja, ich würde die gerne erzählen, aber ehrlich gesagt, ich merke immer, wenn ich nervös bin, dass ich daran scheitere. Also ich habe das jetzt bei den Lesungen für das Buch immer probiert. Ich habe nach wie vor Schiss, dass ich dann nicht mehr genug Luft habe. Also wenn ich ausatme und dann anfange zu reden, es ist total schwierig. Man hat aber mehr Luft grundsätzlich, als man denkt. Das weiß ich auch aus dem Yoga. Es macht mir auch Panik da manchmal.
Aber es ist umgekehrt. Wenn man tief einatmet, dann kann man eigentlich nicht so gut sprechen, weil es ist alles voll. Wenn man aber so ausatmet, so, dann geht das eigentlich ganz gut. Plötzlich wird die Stimme auch tiefer.
Ja, das stimmt. Aber die ist heute eh schön tief.
Die ist schön tief.
Ja, ja.
Das ist schön. Also wir sind bestens vorbereitet. Wir lümmeln. Das Facebook ist da. Wir können im Grunde jetzt mal so anfangen.
Ja.
Also ich finde sehr toll, was dem Buch als Motto vorausgestellt ist. Und ich habe mich gefragt, ist es eine Erkenntnis, die du nach deiner Beschäftigung mit der Angst gewonnen hast? Da steht nämlich, es ist, wie es ist. Das ist ja fast so asiatische Weisheit.
Ja, und eigentlich auch was super Einfaches. Ne? Kann auch niemand leugnen. Es ist halt, wie es ist. Aber ja, es ist ein bisschen die Gelassenheit zu haben, Dinge halt hinzunehmen, die man nicht ändern kann. Ne? Es gibt ja diese ganzen Facebook-Sprüche, diese Kacheln.
Die man in die Kachel macht.
Genau, genau.
Mit Ranke außenrum.
Ja,
Blume.
Genau.
Es ist, wie es ist. Es sagt sich aber doch so leicht.
Also, meine Mutter hat das oft gesagt.
Ja.
Sie hat gesagt, es ist, wie es ist, weil Schwäbisch. Ich finde einfach, der Satz ist wahnsinnig einfach und trotzdem stimmig. Anstatt sich ständig Sorgen zu machen und über Sachen aufzuregen, einfach mal zu akzeptieren, dass es eben so ist, wie es ist. Das hilft total, obwohl es nur so eine Kleinigkeit ist.
Aber es gibt die Gegenrede, die auch in deinem Buch vorkommt. Du erzählst ja über verschiedene Stufen sozusagen der Therapie. Du versuchst probierst verschiedene Leute aus, verschiedene Ansätze. Und relativ gegen Ende gibt es dann einen, mit dem kommst du sehr gut klar, Dr. Goldberg.
Ja, ja.
Das klingt ja auch wie aus so einer Soap, ne?
Ja, es ist ja auch
Franziska geht zu Dr. Goldberg. Das hast du ja ausgedacht, ne?
Ja, da gibt es noch eine Geschichte dahinter, aber die ist
aber
privat.
Die erzählen wir nicht, okay. Also Franziska geht zu Dr. Goldberg und Dr. Goldberg macht dir dann so langsam klar, dass man vielleicht die Angst, die man hat, auch darauf zurückführen kann, also zumindest in einer Hinsicht, dass man keine Grenzen setzen kann.
Ja.
Also Nein sagen soll.
Mhm.
Wie hängt das jetzt zusammen? Das Akzeptieren, dass es so ist, wie es ist ja sehr buddhistisch, das klingt so piecig, dann lassen wir es halt so, wie es ist. Und Nein sagen ist ja eine sehr aktive Tätigkeit.
Ja, es kommt natürlich darauf an, wann man was einsetzt, ne? Also Grenzen setzen ist ja eher, wenn mir jemand zu nahe tritt, dass ich dann sagen kann, nee, halt, und das ist mir gerade zu viel. Und dieses Es ist, wie es ist, das betrifft zum Beispiel eher, ja, ich habe jetzt eine Panikattacke. Da hilft es dann irgendwie nicht, aktiv zu werden. Ja. Da ist es dann besser zu sagen, Pech, muss ich jetzt durch. Also es kommt immer auf die Situation an.
Du erzählst am Anfang eine Geschichte, bei der verharren wir jetzt nur ganz kurz. Ich meine, da willst du heute nicht drüber sprechen, aber da gibt es dann, aber wir müssen kurz dazu kommen, weil ich habe mir das notiert und der Satz so toll ist. Wir müssen auf die ja nicht eingehen. Das endet, glaube ich, damit, dass du sagst, nichts war wieder wie vorher. Also das ist quasi so die erste Episode, wo du merkst, da passiert was mit dir, was du nicht kontrollieren kannst. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die du erzählst, da warst du, glaube ich, ein Mädchen.
Ja, ich war 12, genau.
Und das ist insofern sehr signifikant und auch sehr gut gesetzt am Anfang, finde ich, weil man ja auch dann relativ bald versteht, wenn man das Buch liest, dass diese Frage der Kontrolle eine ganz entscheidende ist.
Absolut, ja.
Ja.
Also Kontrolle und Kontrollverlust ist, glaube ich, das grundsätzliche Ding, was dem zugrunde lag. Und ich bin halt umgekippt beim Arzt damals mit 12 und das ist natürlich der maximale Kontrollverlust. Und auch noch irgendwie diese Peinlichkeit und all das hat immer in diese Angstsachen reingespielt. Also auch sich vor Leuten zu blamieren. Flugangst, die ich ganz lange hatte, ist ja genau das Gleiche. Man gibt ja die Kontrolle ab. Man geht ins Flugzeug und dann weiß man nicht mal, ob der Pilot irgendwie fähig ist und kann aber auch nicht zwischendurch aussteigen. Also ich glaube tatsächlich, fast jeder Angst liegt das zugrunde. Ja.
Wir sprechen hier über dieses Buch. Ich habe es noch gar nicht gezeigt. Weil wir sind so verpeilt heute, dass wir alles falsch machen. Aber das müssen wir auch zelebrieren, weil das ist ja wichtig, weil wir geben die Kontrolle jetzt einfach mal so ab. Weil das stört uns ja jetzt nicht. Ne? So. Es ist uns auch nicht peinlich. Wir lungern hier so rum. Also, haben wir verpasst. Jetzt will es aber mal gezeigt werden. Also ich finde, das Cover sieht super aus.
Ja, das finde ich auch.
Das hat so Zacken. Ich glaube, diese Zacken, die sind so symbolisieren so die Nervosität, ja, diesen Stress, so den man dann aus... Ja, dieser erhöhte Puls, ich habe den übrigens auch gerade. Ist es jetzt der Hangover oder habe ich Angst? Ich weiß es nicht. Ne? Also... Das sind ja immer diese Fragen, die man sich stellt.
Ne?
Aber nicht vor dir, nein. Also es sind diese Herzkurven quergestellt in Gelb. Die Angst spricht in diesem Buch mit Franziska. Das finde ich extrem genial. Also Franziska lässt ihre Angst zu Wort kommen und begibt sich in einen Dialog mit ihrer Angst. Der Titel lautet Ratatatam, mein Herz. Ich hoffe, ich habe das jetzt schön rhythmisch ausgesprochen.
Ganz toll, ja.
Und der Untertitel
genauso
lautet...
Genauso muss man das machen, so wie hier, was ist das, Beethovens Fünfte?
Ja. Okay, Ratatatam. Ja, okay, gut, ich habe jetzt diese...
Weil viele sagen Ratam oder so.
Mhm. Ahnungslos.
Ja.
Der Untertitel lautet Vom Leben mit der Angst und da sind wir jetzt, wo wir gerade schon waren, dieser Dialog. Wie bist du auf die, ich meine, es ist ja nicht nur jetzt eine sozusagen literarische Technik, die du anwendest, zu sagen, ich spreche jetzt mit meiner Angst, sondern das ist unter Umständen ja auch sozusagen Teil des Prozesses der Auseinandersetzung. Wann bist du darauf gekommen, dass du dich in einen Dialog begeben musst?
Während des Schreibens. Also es war nicht so, dass ich mir das vorher irgendwie überlegt habe so richtig, sondern also ich rede ganz gern mit Dingen auch. Also ich hatte ja auch mal die Kolumne Sachverstand, da habe ich mich mit dem Wasserkocher und Sachen in meiner Möbel in meiner Wohnung unterhalten. Das liegt mir irgendwie und deshalb dachte ich, so ein Gefühl gut transportieren zu können, ist vielleicht leichter, wenn man das Gefühl vermenschlicht. Und das hat sich beim Schreiben einfach ergeben und hat dann tatsächlich auch wirklich Spaß gemacht. Und ich habe erst im Nachhinein dann erfahren von meinem Therapeuten, als ich ihm das erzählt habe, dass das eine Technik ist, die auch in der Therapie angewandt wird. Also ich hatte das schon mal, glaube ich, irgendwo von irgendjemandem gehört. Aber es war jetzt nicht so, dass wir das in der Therapie gemacht hätten und dass ich das bewusst so eingesetzt hätte.
Das ist ja insofern interessant, wir haben über Kontrolle und die Angst vor dem Verlust der Kontrolle gesprochen. Also in dem Augenblick, wo man tatsächlich diese Gefühle, die man hat, die man nicht kontrollieren kann, in dem Augenblick, wo man die aus sich selber heraus projiziert, auf sozusagen so eine Figur, die man jetzt eben die Angst nennen kann, dann hat man ja quasi durch die Hintertür wieder Souveränität eingeführt, ja? Indem man sich selber, ja, also man löst diese Angst auch von sich selber ab und sagst, du bist eigentlich gar nicht ich, sondern du bist was anderes und du nervst.
Genau, und es ist ja natürlich schon so, dass die Angst in meinem Buch meine Eigenschaften hat, ne? Also diese ganzen ätzenden Eigenschaften, dass sie arrogant ist und besserwisserisch und super perfektionistisch und mir Druck macht die ganze Zeit und sagt, ach, jetzt du kannst es besser und hetze mal. Das ist ja alles aus mir. Also das ist ja meine gemeine innere Stimme und die habe ich einfach in die Angst ausgelagert. Ja.
Ich habe mir verschiedene Dinge hier notiert, aber...
kannst deine Schrift nicht mehr lesen?
Das ist, doch, ich kann ja eigentlich sehr gut lesen, aber... ich weiß gar nicht, wie man sozusagen jetzt am besten hier fortfährt. Ich habe mich schon gefragt, Also ich wollte dich eigentlich fragen, vielleicht klären wir das auch nochmal kurz, welche Therapieformen hast du eigentlich probiert? Du erwähnst mehrere und kannst du mal kurz berichten, wie die funktionieren und ob die für dich funktioniert haben und was sozusagen das Problem daran wiederum war?
Ja, also meine erste Therapie war eine Verhaltenstherapie, wobei ich würde gar nicht sagen erste Therapie, weil es waren nur 5 Stunden. Und die habe ich damals gemacht, weil nachgewiesenermaßen gibt es Studien bei Angststörungen, Verhaltenstherapie wohl das erste Mittel der Wahl ist und am besten wirkt. Also habe ich mir aus dieser Liste einen Therapeuten rausgesucht, der Verhaltenstherapie macht. Es hat aus diversen Gründen gar nicht funktioniert mit dem, aber vor allem auch menschlich. Aber auch die Verhaltenstherapie fand ich irgendwie schwierig, weil es war so sehr mechanisch. Und ich hatte damals sehr das Bedürfnis, irgendwie so eine Innenschau zu halten und mal zu gucken, was war mit der Kindheit und wie bin ich überhaupt grundsätzlich so und brauchte jemanden, der mit mir einmal quasi nochmal mich anguckt und nicht sagt, aha, Angststörung, alles klar, ich schreibe mal auf, so war der Tag, jetzt setzen Sie sich hin, Entspannungsübungen und jetzt lese ich das nochmal vor und Sie versuchen irgendwie die Situation nachzuvollziehen. Es war irgendwie... Also war komisch, ist auch wohl eine alte Methode, habe ich mittlerweile jetzt gehört. Genau, und dann habe ich gewechselt und dann war das tiefenpsychologische Gesprächstherapie, glaube ich, heißt das.
Wir müssen genau. Jetzt nicht nachschlagen, ist okay. Mhm.
Steht im Buch.
Die Psychologen auf Facebook schlagen jetzt so wieder die Hände über den Kopf zusammen, was labern sie jetzt wieder, aber egal.
Genau, und das ist so ein bisschen, der macht auch ein bisschen eine Mischung, da kommt auch ein bisschen Verhaltenstherapie mit rein, aber es ist halt eher Reden. Mhm. Man redet erstmal und macht keine Übungen und das hat mir deutlich mehr zugesagt.
Ja. Also ich habe auch vermutet, als ich gelesen habe, dass deine Angst ist auch viel zu intelligent für so eine Checklisten-Nummer. Also ich meine, die ist ja nicht doof.
Das war ja genau das Problem irgendwie. Ja. Genau, ich saß da und dann hat er vorgelesen, mein Tagesablauf und ich sollte mich da so rein versetzen, dass die Angst auftaucht.
Nee. Dann kam sie aber nicht, ne?
Ich saß da immer, dachte so, so sieht die Praxis aus. Der Sessel ist irgendwie unbequem.
Ja. Die ließ sich also diese Therapie quasi nicht hervorlocken. Ja?
Überhaupt nicht. Nee.
Das ist interessant, da kommen wir jetzt an einen Punkt, den habe ich mir vorhin nochmal markiert, weil ich das so ziemlich signifikant fand in dem Buch, wo du dich jetzt dann erinnerst, also fängst mit der Therapie an, dann erinnerst du dich, wie du eigentlich mit Stress und Ärger umgegangen bist als Kind. Und das ist schon ziemlich interessant, das zu lesen. Ich lese mal kurz
das
vor.
Das mit der Wut?
Ja, genau. Also ich lese mal kurz. Also Franziska wird auch noch was vorlesen, aber ich lese das mal jetzt schnell selber. Es geht, glaube ich, schneller, weil ich habe die Stelle. Beispielsweise ging ich, wenn ich wütend war, ruhig und gefasst zu meiner Schreibtischschublade, öffnete sie und holte die Schachtel hervor, in der ich alte Stifte sammelte. Dann setzte ich mich an meinen Tisch, entfernte den Deckel der Schachtel, nahm einen Stift nach dem anderen heraus und zerbrach ihn. Die Stifte, die danach noch groß genug waren, legte ich wieder zurück. Ökologisch korrekte Zweitverwertung. Die anderen sortierte ich aus. Ein derart kontrolliertes Ausrasten tat niemandem weh, außer mir selbst, wenn ich nicht aufpasste. Unterdrückte Wut, heißt es oft, sei der Ursprung von Angst. Aber was hätte ich schon tun können? Die Angst war da, seit ich denken konnte, und außerdem wurde sie nicht müde, mir sehr überzeugend ihr Mantra vorzubeten. Wenn du deine Wut offen zeigst, nimmt dich niemand ernst. Du musst lernen, dich zu kontrollieren. Nur dann bist du unangreifbar. Das ist eine Stelle, die relativ am Anfang jetzt vorkommt, auf der Seite 41. Du machst mit uns dann sozusagen als Leser noch diese Reise. Was ich mich gefragt habe, du hast ja keine psychoanalytische Auseinandersetzung jetzt gemacht. Hat dich denn eigentlich jemals interessiert, sozusagen, oder war die Neugier so groß, zu sagen, ich würde mal gerne wissen, wo die eigentlich herkommt? Also diese Frage der Ursache, ist die dir überhaupt wichtig oder treibt dich das um?
Also die war mir am Anfang total wichtig und genau deshalb wollte ich eben auch nicht die Verhaltenstherapie, sondern so gucken. Ich hatte wirklich gehofft, wir graben ein bisschen der Kindheit und dann finde ich es dann schon. Und dann, wenn ich ihn gefunden habe, dann kann ich den Knoten lösen und platzen lassen. Weiß nicht, warum ich mir das so vorgestellt habe. War halt nicht so. Es gab nicht den Punkt und den Auslöser. Den gibt es auch nicht, weil eine Angststörung ja auch nicht ein traumatisches Erlebnis als Auslöser hat, sondern da müssen mehrere Sachen zusammenkommen, also Genetik, Erziehung, die Gesellschaft, in der man lebt, traumatisches Erlebnis, es gibt noch mehr. Und es müssen, glaube ich, mindestens zwei Sachen davon zusammenkommen. Also es reicht nicht, einmal beim Arzt umzukippen und dann zack, hat man eine Angststörung, weil hat ja auch nicht jeder, dem das passiert. Und deshalb, also dieses, was soll es ändern, rauszufinden, wo es herkommt. Ich fand es dann irgendwie besser, mich auf das Jetzt zu konzentrieren, also zu gucken, was läuft jetzt wie in meinem Leben und wie kann ich das für die Zukunft ein bisschen, die Weichen ein bisschen besser stellen.
Da würde ich jetzt quasi auch aus professionellen Gründen, da können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, als Journalistin jetzt damit beschäftigt hast. Also du nimmst ja dich selber als Gegenstand, was naheliegend ist in dem Fall, weil also wer, also könnte es dir besser erzählen als du selber, deine Gefühle, die du an einer bestimmten Stelle hast. Also hat in dem Fall, das ist eine absolute Logik, das sozusagen sich selber Subjekt und Objekt zu sein und zu sagen, ich. Das war auch so ein bisschen ein Problem, ne, glaube ich. Also, können wir das nochmal kurz verhandeln? Da gibt es jetzt auch wiederum die Angst, dass Leute sagen, okay, wenn du das jetzt aber machst, dann wirst du ewig auf dieses Buch reduziert werden, du wirst ewig auf die Angst reduziert werden. Du hast es aber trotzdem gemacht. Das erklärst du in dem Buch auch und vielleicht kannst du das mal kurz erklären, weil das fand ich eigentlich sehr interessant und auch nicht unwichtig.
Achso, waren das die Taz-Kollegen teilweise. Es wurde mir auch nur weitergetragen. Ja. Ich war da ja gar nicht in der Redaktionskonferenz, weil ich da ja so ungern hingehe. Weil ich da nämlich auch immer aufgeregt bin.
Es gibt Stress da, ja.
Ja, genau. Es wurde mir nach dem, also ich habe mein Outing sozusagen, dass ich eine Angststörung habe, habe ich in der Taz gemacht. Das müsste man vielleicht noch mal kurz für die, die es nicht wissen, sagen. Ja. Es war im August 2016, die Titelgeschichte. Und da haben das eigentlich dann auch alle erfahren. Also die Engsten wussten das natürlich vorher schon, Eltern und enge Freunde. Genau. Und dieser Text wurde dann sozusagen in der Redaktionskonferenz am Tag drauf oder so besprochen. Da war ich nicht anwesend und es wurde mir zugetragen, dass einige Kollegen sich Sorgen gemacht haben, dass ich da mit meinem Klarnamen rausgegangen bin. Die gesagt haben, es wäre vielleicht schon besser gewesen, so mit Pseudonym, ist doch egal, Hauptsache die Geschichte wird erzählt. Weil sie Angst hatten, dass ich dann für immer die mit der Angst bin oder sie hatten Sorge oder ne, und dachten, man hätte mich da irgendwie schützen müssen. Und das hat mich, da habe ich sehr zwiespältig reagiert darauf, ehrlich gesagt, weil einerseits finde ich es schön, dass sich so Gedanken gemacht werden. Das heißt ja, man sorgt auch für jemanden. Und andererseits dachte ich, sehe ich aus, als bräuchte ich Schutz? Also kann ich selber, danke, ich habe lang genug darüber nachgedacht. Ich habe nicht irgendwie nachts gedacht, ach ja, morgen schreibe ich mal diesen Text da voll und gehe mal raus und mit echtem Namen.
Genau. Das ist auch so eine Form von Paternalismus. Man muss die junge Kollegin jetzt mal vor sich selbst schützen, ja?
Ja, naja, und es liegt halt auch so ein bisschen, finde ich, also es fühlte sich ein bisschen an, als hätten die gedacht, dass ich nicht genug überlegt habe. Aber ich bin ja Perfektionistin. Ich habe jahrelang überlegt, wann und wie ich mit dieser Geschichte rausgehe. Und habe mit meinen Therapeuten geredet, mit meinen Eltern. Ja. Meine Eltern, die es übrigens nicht gut fanden.
Ja, die fanden es nicht gut, ja? Nee.
Die hatten Angst, dass ich keinen Job mehr bekomme. Ja. Okay. Jetzt sind sie super stolz.
Ja, weil super Buch.
Ich habe extra nochmal gefragt, habe gesagt, na, ihr wolltet das vorher alles nicht und so. Ja, das stimmt. Und wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt finden wir es total gut, dass du rausgegangen bist. Ja, weil ich jetzt bei Deutschlandfunk Kultur und so irgendwie vorkomme. Ja,
das wirkt dann, ne? Das wirkt dann auf einmal, ne? Ja, das ist typisch. Aber das ist interessant, weil im Grunde das ist ja auch so ein Muster, ne? Also, was du da gerade erzählst, ist interessant, weil das ist ja nochmal alles widerspiegelt, worum es auch inhaltlich geht, ja? Also, allein sich so lange zu überlegen, also sich selber in so einen mühsamen Prozess hineinzubegeben, kann ich das machen, soll ich das machen, was passiert dann? Also eine sehr tolle Stelle ist später bei Dr. Goldberg, der diesen Satz, ich glaube, ich suche ihn mal raus, weil er so schön ist. Ich hoffe, ich finde ihn.
Ich kann ihn vielleicht auch auswendig.
Kannst du ihn auswendig?
Ich kann teilweise mein Buch auswendig.
Okay, also du weißt, glaube ich, schon, welchen Satz ich meine, oder?
Nee.
Weißt du nicht? Hm. Nee, warte, dann suche ich ihn mal kurz. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt. Ich habe ihn so, ich habe hier alles markiert. Nee, der sagt, wenn ich ihn jetzt finde, ist jetzt Quatsch, so lange irgendwie hier zu suchen.
Welche Stelle ist es denn genau?
Das ist die Stelle, wo Dr. Goldberg im Grunde sagt, sie wissen schon, dass sie die Gefühle der anderen Menschen nicht kontrollieren können.
Ja. Das ist der Satz auch.
Ja.
Ja. Ja. Du hast ihn auswendig.
Ich glaube, 1 zu 1. Weil das so ein toller Satz ist. Also ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Satz. Ne? Also das ist eine Erkenntnis, die es klingt erstmal banal, aber ist, ist wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Moment in der Auseinandersetzung mit der Angst. So habe ich das sofort gelesen. Ja.
Genau, also an der Stelle geht es ja darum, dass das ist doch das mit der Mail, ne?
Genau.
Also nur zur Einordnung.
Ja, bitte erzähl mal ruhig die Geschichte dazu.
Naja, also die Geschichte, eigentlich ist sie fast albern. Ich habe sie aufgeschrieben und dachte, es ist doch wirklich keine so große Sache. Aber hat mir trotzdem solche Schwierigkeiten immer bereitet.
Nee,
es
aber
geht
ich glaub...
Eine Redakteurin hat mit meinem Text was gemacht, was ich nicht so gut fand. Und ich wollte mich beschweren. Und habe an dieser E-Mail rumformuliert... Und also es war schrecklich. Ich hatte immer das Gefühl, egal was ich da jetzt schreibe, die hasst mich. Und fand es sehr schwierig, deutlich, klar und deutlich zu sagen, das ist meine Meinung und so hätte ich das gerne, ohne dass es falsch ankommt und ohne dass es als Kritik an ihr und an ihrer Person ankommt. Und das ist, glaube ich, so ein schmaler Grat, den... Es hört sich albern an und nach wenig, passiert aber oft in jeder Mail, die man so schreibt. Also ich habe es mit vielen auch gestern geredet, vor allem Frauen übrigens, muss ich echt immer noch mal betonen, es ist ein Frauending. Und auch dieses mit dem Entschuldigen, ich passe da mittlerweile total auf, ich entschuldige mich für den absurdesten Kram, an dem ich nicht schuld bin. Also ich bin auch nicht schuld, wenn ich krank bin. Und wenn ich dann eine Mail schreibe zur Arbeit, dass ich nicht kommen kann, dann muss ich nicht schreiben, ja, sorry, kann heute nicht kommen. Nein, ich bin krank. Und mittlerweile schreibe ich eine Mail und merke, dass mir das Entschuldigung so rausfließt und dann löschen.
Also Entschuldigung immer löschen. Ja?
Immer löschen. Gut. Außer man hat wirklich was verbockt.
Ja. Dann ja, ne?
Dann wäre es schön.
Es gibt ja den umgekehrten Fall, dass die Leute, es gibt ja so Leute, die keinerlei Selbstreflexion haben. Das sind dann die, denen das nie über die Lippen kommen würde. Ne? Ja. Also das Eingeständnis, dass sie jetzt was falsch gemacht haben. Aber hier haben wir den umgekehrten Männer. Also meinst du, es ist so gendermäßig genauso verteilt?
Auch.
Also ich würde das bezweifeln.
Auch. Nein, natürlich nicht eins zu eins.
Franziska, diese ohne beim Therapeuten gewesen zu sein, ich streiche inzwischen auch diese Entschuldigung immer raus. Bin ich irgendwann mal selber drauf gekommen. Ja, wer bin ich denn, mich dauernd irgendwie, für diese Pappnasen sind alle so unverschämt mit einem, ja? Und selber versucht man immer so überhöflich zu sein. Das ist eine Störung. Das wäre mal interessant.
Höflichkeitsstörung.
Ja, eine Höflichkeitsstörung. Ja. Die hängt mit der Angststörung zusammen. Und
ja, auf jeden Fall.
Die im Grunde, das ist so, es allen recht machen wollen Störung, man auch nennen könnte.
Ja.
Und die Angst ist eigentlich nur das Resultat davon. Könnte man das so formulieren?
Ja, also zumindest bei mir, ich kam irgendwann auf den Trichter, dass all das mit der Höflichkeit und der Perfektionismus und der Druck, den ich mir selbst mache und der Stress und nicht Nein sagen können und Grenzen nicht ziehen, das ist ja wahnsinnig viel und das durchzieht ja mein ganzes Leben und dass daraus die Angst resultiert. Und ich musste an all diesen Schrauben quasi über Jahre langsam ein bisschen was verändern, damit... die Angst weniger wurde. Ja, definitiv.
Mhm. Und das ist doch, also, weil wir haben jetzt über ich habe die Ursachenfrage gestellt, du hast sie gut beantwortet, nachvollziehbar, aber da stellt sich ja schon die Frage, also was ist daran gesellschaftlich, ja? Also es geht jetzt nicht unbedingt um Familie, sondern es geht um die Frage, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, also und die Familie ist ja der Ort, wo die Gesellschaft sozusagen sich äußert, eingeübt wird. Was ist da eigentlich los, wenn so viele Menschen dieses Gefühl haben, es allen recht machen zu müssen und sich deswegen selber in eine Position begeben, die ihnen überhaupt nicht gut tut?
Also ich bin ja keine Sozialwissenschaftlerin. Diese Gesellschaftsfragen, die kommen immer. Und sind aber irgendwie echt auch schwierig für mich zu beantworten.
Ja, sind sie.
Weil es ist Spekulation.
Ja, absolut, nee, aber könnte ja sein, dass du eine These hast.
Nee? Nee, also ich könnte da jetzt so laut rumdenken über, wie anstrengend unser Leben ist und mit Selbstoptimierung und das böse Internet. Hallo Facebook. Also
da würde ich dir jetzt, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Selbstoptimierung. Nein, das ist viel älter, weil das ist ja auch, das wird ja auch tradiert. Das ist, kommt ja auch über die Generationen auf
Wo
dich.
Wo kommst du denn dann her mit der Selbstoptimierung?
Nee, die Selbstoptimierung schon, die ist natürlich neu. Ja. Die kommt da nur oben mit drauf. Also vielleicht radikalisiert das schon. Aber die Selbstoptimierung hat ja nichts mit der Frage zu tun, mit diesem tiefen Gefühl, nur nicht jemand anders vor den Kopf zu stoßen. Also als absolute Maxime, nur keinen Ärger machen, ja. Also quasi so ein, man könnte es jetzt so böse sagen, so ein Opportunismus, ja. Opportunismus als Gebot. Ist das so eine deutsche Krankheit? Oder gibt es woanders auch? Frankreich.
Ja.
England.
Wie gesagt, das, also.
Du
das,
willst nicht spekulieren. Aber ich
finde das wirklich, ich finde das schwierig und ich will eigentlich auch ganz gerne so diese gesellschaftliche Angst trennen von der Angststörung, die den Einzelnen betrifft. Also weil man schnell auch in so eine...
Ja, ja klar, man labert dann auch rum und dann kommen...
Ja, man rutscht in sowas.
Ja, ja, ja,
das,
ist ja klar.
Das muss man ganz klar trennen.
Man kommt diese Klischees, also, alles, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch immer leicht ironisch, aber ich glaube, es ist auch...
Nee, aber es ist dann halt also auch schnell so Gesellschaft der Angst, drin. Terror, Flüchtlinge, ja, Pegida und dann irgendwie am Schluss bin ich noch die irgendwie die Flüchtlinge nicht reinlassen will. So, das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, das läutet mir sofort ein.
Genau.
Ja. Aber ich habe dazu noch eine andere Frage. Also es ist ja so, dass wahrscheinlich jeder und jede, die hier sitzt... Ich weiß nicht, wie sind die Zahlen? Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland haben so Angststörungen?
Jeder sechste Deutsche also hatte einmal im Leben schon mal...
Also wir können durchzählen, also jeder sechste, jede sechste kennt ganz genau, wovon du erzählst. Ja?
Ja.
Also diese kalte Hände und so, Panik vor dem Sprechen. So, hier so, ja, so unangenehm. Aber auf die will ich jetzt gar nicht hinaus und ich will jetzt auf die anderen hinaus und auf die Frage, es ist im Grunde, was man da erlebt, ist ja was jeder kennt. Ja? An welcher Stelle sozusagen wird es als Störung definiert? Dann, wenn sie einen zu sehr beherrscht, wenn sie einen daran hindert, Dinge zu tun?
Ja, definitiv. Also wenn man merkt, dass man eingeschränkt ist im Alltag, weil Angst als Gefühl kennt eben, wie gesagt, jeder. Angst als normales und sinnvolles Gefühl tritt aber ja eben auch auf in wirklich gefährlichen Situationen, um den Körper auf Flucht, Kampf und alles vorzubereiten. Das hat ja durchaus Sinn. Die Angststörung, die kommt aber ja in unlogischen Situationen und Orten, in der U-Bahn so, da braucht man, außer vielleicht vor einem Terroranschlag, keine Angst zu haben normalerweise. Und das ist auf jeden Fall schon mal so das erste Zeichen. Und ganz klar, Angststörung würde ich behaupten, also die Diagnose kann man dann stellen, wenn es eben das Leben so krass, also täglich man sich damit auseinandersetzt und es so belastet, dass man dann, wie ich damals denkt, entweder kündigen oder Therapie.
Ich glaube, das ist jetzt die Stelle. Magst du was lesen, diese eine Stelle mit dem Panzer? Weil ich glaube, das ist jetzt genau die richtige Stelle, mal ein Stückchen vorzulesen. Einfach, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das klingt. Also ich finde, es ist ein sehr tolles, nicht weil ich Franziska so schätze und mag und weil sie so eine tolle Kollegin ist. Nein, also ich habe das gelesen. Das macht wirklich Spaß, das zu lesen, obwohl das Thema ja jetzt doch sehr ernst ist und viele Leute betrifft und sie auch damit gekämpft hat. Es war ja kein Spaß, ja. Aber sie hat es sehr schön und immer noch. Aber du hast es so aufgeschrieben, dass es zu gleichen Vergnügen ist, das zu lesen, finde ich. Und ich glaube, das wird man jetzt gleich hören an der Stelle. Ich glaube, ziemlich signifikant ist für dieses Gefühl, in der Welt zu sein, wenn es eben einen sehr stark beherrscht. Ja? Deswegen passt es, glaube ich, gut.
Genau, das ist das Kapitel 3. Das ist recht kurz. Viele Kapitel sind kurz in diesem Buch. An guten Tagen wache ich auf und bin eine Schildkröte. Dann spaziere ich bepanzert bis an die Zähne durch die Straßen und verrichte gemächlich mein Tagewerk, Tunnelblick an und los, im Bauch ein Gefühl wie Hühnerfrikassee, warm, weich und muskatig. An diesen Tagen kann mir niemand was. Zu dick die Haut, zu hart die Hornschilde. Der Panzer ist die Verkörperung der Warentrenner an der Supermarktkasse, ein natürlicher Abstandhalter zwischen mir und dem Rest der Welt. Meins, deins. Und nein, ich bezahle nicht für die Probleme der Person, die hinter mir in der Schlange steht. Manchmal glaube ich, dass die Mehrheit der Menschen keinen anderen Zustand kennt. Die dicken alten Männer im Fernsehen, die selbstsicher auftretenden Politiker, die immer lachende Verkäuferin im Gemüseladen, lauter zufriedene Schildkröten. An schlechten Tagen wache ich auf und bin ein Sieb. Geräusche, Gerüche, Farben, Stimmungen und Menschen plätschern durch mich hindurch wie Nudelwasser. Ihre Stärke bleibt an mir kleben und hinterlässt einen Film, der auch unter der Dusche nicht abgeht. An diesen Tagen ist alles zu laut, zu nah, zu präsent. Diesen Zustand als dünnhäutig zu bezeichnen, wäre untertrieben, denn da ist keine Haut. Sie hat sich über Nacht abgeschält und die Organe liegen blank und pochen vor sich hin. Als Sieb ist immer Tag der offenen Tür. Herzlich willkommen, treten Sie ein und treten Sie zu, die Fassade bröckelt schon. Dazu kommt das Gefühl, die Welt um mich herum sei unwirklich oder ich bin es. Jedenfalls passen wir nicht zusammen. Und ich taumle durch den Tag, immer auf der Suche nach etwas, woran ich mich festhalten kann. Depersonalisation heißt das im Fachjargon, aber das hilft einem dann auch nicht weiter. Manchmal gibt es ein paar Schildkrötentage am Stück, manchmal dehnen sie sich aus zu Schildkrötenwochen, manchmal zu Schildkrötenmonaten. Aber irgendwann wird der Panzer wieder porös, meistens, wenn ich nicht damit rechne.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Stück. Du hast es eben schon erwähnt, es gibt Kapitel, die sind sehr kurz. Zum Beispiel das Kapitel 25, ich zeig mal kurz. Kapitel 25 hat genau 3 Zeilen. Und das sind so diese Kapitel, die einem das dann noch vergnüglicher machen. Der Text des Kapitels kann ich ja mal kurz vorlesen. Brauchen ja nicht so lange dafür. Mhm. Beim Duschen kurz erschrocken, weil mir jemand ans Knie gefasst hat, war dann aber doch nur ich selber. Ich meine, das ist schon Lyrik, würde ich sagen. Das ist wirklich toll.
Ja, das war auch zuerst auf Twitter. Also ich habe es zuerst, also ich habe so ein bisschen.
Das hast du aber eingebaut.
Eingebaut, genau.
Das passt aber ganz gut auch dazu. Ne? Also ich finde es schön.
War wirklich so ein,
also ich finde, also, ist wirklich passiert, ja?
Ja, also wirklich. Ja, ich stand unter der Dusche und hatte auf einmal, das ist eben dieses Depersonalisationsgefühl, dass man manchmal so dann gar nicht mehr sicher ist, spüre ich das eigentlich,
also bin ich das überhaupt? Wo bin ich, wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja, genau. Ja. Das wäre auch ein schöner Buchtitel.
Ja, super, ne?
Ja.
Das merken wir uns jetzt mal.
Ja.
Und genau. Wir haben das sofort für uns gesichert, also nicht jetzt hier in diesem Internet
mein
da wieder.
Nächstes,
ne?
Wird das. Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja, genau.
Finde ich sehr gut.
Ja? Ja. Oh, schenke ich dir.
Okay, danke.
So, ich habe mir noch ein paar Sachen auf mein Zettelchen hier nochmal rausgesucht. Gegen Ende sprichst du nochmal über eine Theorie der hochsensiblen Personen, die es jetzt auch gibt. Das wollte ich von dir jetzt nochmal wissen. Wie ist der Zusammenhang zwischen der Theorie der hochsensiblen Personen und der Angststörung? Naja, was ist da los?
Genau, was, also ist das? Du sagst es schon so schön mit der Theorie. Ja. Ich war da auch sehr vorsichtig im Buch, denn diese Hochsensibilität ist nicht wissenschaftlich erwiesen bisher. Das ist quasi nur was mich auch umgetrieben hat, und deshalb wollte ich das im Buch auch schildern, weil ich weiß, dass es Leute gibt, denen es ähnlich geht und das denen vielleicht hilft. Den Zusammenhang zwischen der Hochsensibilität und der Angststörung habe ich mir eigentlich, der ist mir halt logischerweise dann selbst irgendwann aufgefallen. Ne? Ich habe Bücher gelesen über Hochsensibilität und dachte, ach so, vielleicht bin ich ja deshalb so. Also so durchlässig und dass mir das alles so zu nahe ist. Und vielleicht ist das gar keine Angststörung. Vielleicht haben die Therapeuten auch einfach Quatsch erzählt. Vielleicht bin ich eben nicht so robust wie andere Menschen. Ich weiß es letztlich jetzt nicht, was es ist. Aber es hat irgendwie nochmal geholfen, sich normaler zu fühlen in dem Unnormalsein. Also dass es auch da eine Gruppe gibt, offensichtlich von anderen Betroffenen, die ähnlich sensibel sind. Es ist immer ein gutes Gefühl, in der Gruppe zu sein bei solchen Sachen. Ja. Also man ist halt sofort stärker. Ne? Alleine ist man schwach und oh Gott, ich bin die Einzige, der es so geht und ich fühle mich unverstanden. Sobald da eine Gruppe ist, ist es immer besser. Ja.
Also das passt auch ganz gut ja zu dem Stück, was du gerade vorgelesen hast. Ich finde die Metaphern, also oft sind ja Metaphern, ich bin ja gegen Metaphern im Journalismus, weil das ist ja meistens Quatsch, ja, diese ganzen Metaphern, die man da jeden Tag hört.
Also ich liebe ja Metaphern, aber es müssen selbsterfundene sein, es dürfen nicht so ausgelutscht sein.
Aber Metaphern find ich immer problematisch, weil sie eigentlich immer vom Konkreten so ein bisschen wegführen. Und vielleicht sind es auch keine Metaphern, also, sondern eher Bilder, die du benutzt, also mit dem Panzer und die Schildkröte sozusagen jetzt als Bild für das Verpanzertsein, im Gegensatz zu mit offenen Organen, sagst du ja irgendwann mal, durch die Welt zu gehen. Das heißt, das Gefühl zu haben, man ist eigentlich durstig. Alle können, das hat ja auch was mit der Angst zu tun. Also alle sehen dir alles an.
Die
hören den leicht trockenen Mund in der Konferenz schon. Also sie wissen schon, du bist total gestört.
Ja. Immer diese Angst aufzufliegen dann.
Ja, damit. Diese Durchsichtigkeit beschreibst du mit dem offenen Organ. Also die Haut gibt es nicht, sondern man kann durch dich durchsehen. Man kann deinen Zustand auch sehen. Man kann sehen, wer du bist. Also du siehst die anderen nicht, aber sie sehen dich. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr gute Bilder. Und jetzt aber im Zusammenhang nochmal mit der sensiblen Persönlichkeit, jetzt nicht, dass ich sozusagen diesen Zustand kleinreden möchte oder banalisieren möchte, wenn man diese Störung hat. Das, Menschen leiden ja sehr stark darunter und sind eingeschränkt darunter. Aber könnte man dem nicht auch noch vielleicht was Positives abgewinnen, wie von allen Dingen, die so in der Welt sind und in den Menschen?
Der Angststörung jetzt oder der Hochsensibilität?
In dem Fall beides. Also ich meine, es diesen Aspekt davon, ja, dieses Durchlässigsein, sehr sensibel zu reagieren auf die Signale aus der Umwelt, das ist im Grunde die Voraussetzung dafür, dass du gute Texte schreiben kannst.
Ja, das denke ich auch. Also als Journalistin ist es ganz sicher und auch als Autorin hilfreich. Und auch sonst im Leben ganz oft. Also wenn man sich mit Freunden unterhält, kann man vielleicht besser zuhören als andere. Also es setzt ja auch dann Empathie voraus. Also natürlich hat es wahnsinnig viele positive Aspekte. Aber man muss eben auch krassere Grenzen ziehen, weil man sonst, ja, sonst kriegt man halt vielleicht dann eine Panikattacke. Ja. So wie es bei mir jahrelang dann der Fall war.
Ja klar, also man will auch nicht die ganze Zeit durchlässig sein. Worauf ich nur hinaus will, ist, durch diese ungewollte, stressverursachende Sensibilität für die Signale der anderen, ja, also die immer zu lesen, du liest ja dann dadurch ständig die anderen, ja, du liest ihre Reaktionen, du stellst sie dir ja schon vor, bevor sie überhaupt passieren, ja, also bist ja auch sozusagen in die Zukunft schon, projizierst du Reaktionen von anderen, das ist ja auch ein Training, Menschen einfach zu lesen und zu interpretieren und zu verstehen auch.
Ja, total, also das mache ich jetzt zum Glück mittlerweile weniger, dieses mit schon in die Zukunft, weil das nicht so wirklich hilfreich ist, aber das Beobachten mache ich nach wie vor auch sehr gerne und sehr ausgiebig und glaube, ich kann relativ schnell erkennen, wie jemand so tickt. Und das ist sicher beim Schreiben wirklich von Vorteil, ja. Aber auch in anderen Berufen natürlich, ne?
Ja. Also so einen gewissen Teil davon will man dann auch nicht missen. Ne? Das ist ja schon, also wie du auch sagtest, die Reaktionen sind sowieso menschlich und normal. Ja? Es ist ja wichtig, wenn wir keine Angst hätten, könnten wir gar nicht als Menschen funktionieren. Und so ist es auch mit dieser Hypersensibilität. Die Frage ist einfach nur die des Maßes. Ja,
ja, immer, genau.
Und das Nein-Sagen üben wiederum hilft dann im rechten Moment sozusagen die Barriere auch mal hochzufahren.
Ja.
Um dich davor zu schützen.
Hört sich natürlich wahnsinnig so voll langweilig und erwachsen an, ne? Das mit dem Maß so. Ach, das richtige Maß immer so, bitte nicht über die Stränge schlagen. Schrecklich. Als ich mir das erste Mal aufgegangen ist, dachte ich so, okay, jetzt ist das Leben vorbei. Also jetzt muss ich irgendwie auch noch immer darauf achten, dass ich, weiß ich nicht, hätte ich gestern Abend zum Beispiel eigentlich nicht lang da sitzen und essen und trinken dürfen. Eigentlich, theoretisch.
Aber du hast es trotzdem gemacht. Also ist also alles in Ordnung.
Ich bin noch nicht innerlich tot.
Ja, und wir haben es auch geschafft hier. Also wir sind wieder ins Stottern geraten. Gut, ich war manchmal, glaube ich, ein bisschen langsam am Anfang. Aber wir haben ja auch erklärt, warum das so ist. Insofern haben wir doch jetzt diese Zeit sehr gut rumgebracht.
Ja.
Und dafür,
soll ich denn noch was lesen? Soll ich noch das letzte?
Ja, also, wenn es jetzt noch richtig kurz ist, dann machst du das jetzt noch schnell. Kurz. Wir haben ja auch mit Verspätung angefangen. Dürfen wir das machen? Ja. Die 2 Minuten haben wir jetzt noch. Dann schließen wir jetzt mit einem Auszug, der kurz ist. Ein mittelkurzes Kapitel ist es, glaube ich.
Es ist genauso kurz wie das andere, glaube
ich. Gut, okay. Ja, immer Nein sagen lernen. Sehr gut. Gleich berichtigen.
Bei einem Freiluftkonzert sitze ich als Einzige auf einem Stuhl, der aussieht wie eine Kloschüssel. Deshalb trage ich auch keine Hose, was aber keinen wundert. Da sind sich Berlin und meine Träume gar nicht so unähnlich. Das Konzert ist schön, ich bin endlich mal so richtig entspannt. Ich habe keine Angst vor irgendwas, ich lasse locker. Und dann entfährt mir ein Furz. Kein süßer kleiner Mädchenpups, sondern eine knatternde, schmetternde Trompetenfanfare, die besonders gut zur Geltung kommt, weil die Musik logisch aufgehört hat. Erst als sich alle Köpfe in meine Richtung drehen, wird mir bewusst, was gerade passiert ist. Ich blicke in lachende und fassungslose Gesichter. Einige rufen Igitt. Scham überkommt mich flutartig, direkt gefolgt von einem Gefühl, das ich in diesem Zusammenhang nicht erwartet hätte. Erleichterung. Ich habe die Kontrolle verloren, aber im Gegenzug die Freiheit erlangt, mich zu verhalten wie, ein Arsch.
Ja, vielen Dank, Franziska. Also dem kann man nichts hinzufügen jetzt. Nee. Ich danke für die sehr große Aufmerksamkeit, die ich gespürt habe. Und auf Wiedersehen Internet. Und Sie können gerne hier bleiben. Hier geht es ja noch weiter den ganzen Tag. Vielen Dank.
Danke.